Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Stormberg, guten Abend. Der 29. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer hat begonnen. Es ist der Spieltag, an dem die 11 Jahre dauernde Serie von deutschen Meisterschaftstiteln des FC Bayern München enden und die erste deutsche Meisterschaft von Bayer Leverkusen vorzeitig gefeiert werden könnte. Heute Abend aber noch nicht. Der Spieltag wurde eröffnet mit der Partie FC Augsburg gegen Union Berlin. Und in dem Spiel geht es für Augsburg um die Chance, kommende Saison in der Conference League dabei zu sein. Ein 7. Platz würde bei einem Sieg der Leverkusener im Pokal, im DFB-Pokal, dafür qualifizieren. Für Union Berlin geht es nur noch um die weitere Absicherung des Klassenerhalts. Patricia Gabor hat dieses Spiel gesehen.
Es waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Hälfte ging sowohl beim FC Augsburg als auch bei Union Berlin eigentlich nichts. Dabei in der zweiten Halbzeit, da ändert sich alles. Und zwar durch einen Fehlpass von Diogo Leite, der von der rechten Seite reinpassen will in den eigenen Strafraum. Nur, da ist keiner von den Köpenickern, nur der Augsburger Philipp Tietz. Und der verwandelt dann zum 1:0 für die Augsburger aus kurzer Distanz. Danach hat der FCA Oberwasser gewonnen, legt nochmal nach mit dem Schuss von Sven Michel. Der trifft, das Ganze muss erstmal überprüft werden, aber dann sagt der Videobeweis, ja, das ist ein Treffer gewesen. Augsburg gewinnt also nach einem erst zähen Spiel mit 2:0.
In der ersten Liga der Frauen empfing am Abend Werder Bremen Aufsteiger RB Leipzig. 5 Spieltage vor Schluss geht es für Leipzig darum, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. Und mit einem 1:1 ist es am Ende ein Punkt geworden, der aber noch wichtig werden könnte für den Aufsteiger. Denn damit hat RB aktuell 5 Punkte Abstand auf den Abstiegsrang. Und wenn wir eine Liga darunter schauen, dann sehen wir da 4 Mannschaften an der Spitze, die ganz eng beieinander liegen und um die beiden Aufstiegsplätze kämpfen. Darunter auch die Frauen des Hamburger SV. Die bekommen jetzt Verstärkung im Tor mit der ehemaligen Nationaltorhüterin und TV-Expertin Almut Schuld. Die 33-Jährige juckt es nach der Geburt ihres 3. Kindes wieder im Tor zu stehen und kehrt zurück zu dem Verein, bei dem sie in der Jugend schon gespielt hat. Die Verpflichtung ist insoweit auch besonders, als dass bei ihr zum allerersten Mal überhaupt eine Regelung in Anspruch genommen wird, die Besonderheiten des Mutterschutzes berücksichtigt. Andrea Schülke mit den Einzelheiten dazu.
Bei ihrem Comeback profitiert die ehemalige Welttorhüterin von einem Passus im Regelwerk des Deutschen Fußballbundes DFB und des Fußballweltverbandes FIFA. Demnach ist es Spielerinnen nach dem Ende des Mutterschutzes erlaubt, auch außerhalb der Transferperiode zu einem anderen Verein zu wechseln. Nach Angaben des DFB ist Almut Schuld die erste Fußballerin weltweit, die von dieser Regel Gebrauch macht. Die 33-Jährige hat bereits 2007 und 2008 für den HSV gespielt. Danach 9 Jahre für den VfL Wolfsburg und zuletzt kurz bei Angel City FC in den USA. Beim HSV steht Almut Schuld zunächst für die letzten 7 Saisonspiele unter Vertrag, in denen es für das Team um den Aufstieg in die erste Bundesliga geht.
Bei den Männern ist der HSV in Liga 2 ebenfalls aktuell auf dem 4. Rang und hofft wie in den letzten 5 Jahren, dass es dieses Mal klappt mit dem Wiederaufstieg in die erste Liga. Ganz am anderen Ende der Tabelle von Liga 2 geht es für den DFB-Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern darum, die Liga zu halten. Am Abend musste Lautern zum Ende der Partie bei Kräuter Fürth in diesem Kampf noch einen Rückschlag hinnehmen. Oliver Thumnauer.
Wie bitter für den 1. FC Kaiserslautern. Im ersten Durchgang klar besser und mit der verdienten Führung durch Ragnar Ache. Aber im zweiten Durchgang riss der Faden. Und das ist einigermaßen unerklärlich. Im zweiten Abschnitt ließen die Pfälzer eine 4. Chance nach der anderen zu. Robert Wagner erzielte kurz nach der Pause den Ausgleich. FCK-Keeper Robin Himmelmann verhinderte danach Schlimmeres. In der Nachspielzeit war aber auch er machtlos, als erneut Robert Wagner in eine Hirrgotter-Flanke rutschte.
Kaiserslautern verliert also 1:2 und bleibt auf dem vorletzten Rang. Nur 2 Punkte mehr hat Hansa Rostock und ist damit auch akut abstiegsgefährdet. Bei Hertha BSC war heute auch kein weiterer Punkt zu holen. Guido Ringel.
Lange noch gab es nach dem Schlusspfiff Applaus und Jubel. Ein 4:0 der Hertha gibt es ja auch nicht alle Tage, aber die zuletzt treffsichere Offensive der Berliner war auch gegen Rostock in Bestform. 2x Palko Dardai, dazu der verwandelte Handelfmeter von Rehse und ein Tabakovic-Tor in der Schlussphase. Das waren die Zutaten für den Hertha-Heimsieg vor 62.000 im Olympiastadion. Von Beginn an überzeugend. Hertha hatte alles im Griff, mehr Ballbesitz, stabile Defensive und immer die Lust auch aufs Kontern. Je länger die Saison dauert, desto besser wird der Berliner Fußball belohnt an diesem Abend mit einem grandiosen 4:0 gegen den Abstiegskandidaten Rostock.
Soweit der Fußball. Jetzt kommen wir zum Fall des ehemaligen Präsidenten des Weltbiathlonverbandes IBU, dem Norweger Anders Besseberg. Der stand mehrere Monate in seinem Heimatland wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Heute fiel das Urteil. Marina Schweizer berichtet.
3 Jahre und 1 Monat Haft für Anders Besseberg wegen schwerer Korruption. Der Richter erklärte, Besseberg habe klar unzulässige Vorteile erhalten, als er Präsident der Weltbiathlon-Union war. Schon im Jahr 2021 hatte eine unabhängige Prüfungskommission zu Bessebergs Führungsstil festgestellt, dass er jahrelang Doping im russischen Biathlon-Team vertuscht haben soll. Aus Russland habe man dies unter anderem mit Bestechungsgeld und Jagdausflügen entlohnt. Die norwegischen Behörden hatten bei ihm 2 teure Uhren, Jagdtrophäen und rund 120.000 Euro in bar konfisziert. Das Gericht sah hier einen Mangel an Rollenverständnis und Selbsterkenntnis. Die zuständige Staatsanwältin sprach nach dem Urteil von einem wichtigen Signal, dass Korruption auch in internationalen Sportverbänden aufgedeckt und vor Gericht gebracht werde. Anders Besseberg stand von 1993 bis 2018 ein Vierteljahrhundert als Präsident an der Spitze des Weltbiathlonverbandes. Der heute 78-Jährige gab sich nach dem Richterspruch überrascht und enttäuscht und hat bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt.
Zum Schluss schauen wir nach Kenia und zu einer Olympiateilnehmerin in Paris, die für Kenia ganz atypisch nicht in der Leichtathletik, sondern beim Fechten antritt. Es geht um Alexandra Ndolo, die viele Jahre für Deutschland angetreten ist, Silber bei der WM 2022 holte, sich dann aber entschied, in das Land ihres Vaters zu wechseln, obwohl sie dort keine Förderung erhält. Aber es geht hier um etwas anderes. Sie will den Fechtsport in Kenia aufbauen. Caroline Imlau hat sie dort besucht.
Sie will die Begeisterung für ihren Sport nach Kenia bringen. Wann immer Alexandra Ndolo im Land ist, trainiert sie mit Ashley Goldie, der sie zu einer internationalen Karriere verhelfen will. Eine Karriere, die sie selbst 11 Jahre lang für Deutschland gemacht hat. Nun schreibt sie kenianische Sportgeschichte, wird als erste Fechterin überhaupt für das Land bei Olympia starten. Bei aller Euphorie für ihre Person, finanziell hat sie der kenianische Verband bislang kaum unterstützt.
Ich wusste, dass ich natürlich ins absolut Unbekannte gehe. Deswegen, ich bereue es nicht, weil ich ja ein bisschen wusste, worauf ich mich einlasse. Und vor allen Dingen, weil die Kenianer, also die ganz normalen kenianischen Menschen, wahnsinnig begeistert sind davon, was ich hier für sie tue. Weil meine Familie total dankbar ist. Und das gibt einem vielleicht nicht monetär was zurück, aber emotional sehr viel. You have your left-hander,
left-hand and left-hand. In Deutschland hat sie als Sportsoldatin viel Förderung erhalten. Jetzt finanziert sie sich größtenteils selber, unterstützt von der Familie. Dennoch nimmt die amtierende Afrikameisterin sich die Zeit für ein kostenloses Jugendtraining in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Vor allem bringt sie die Freude für ihren Sport mit. Jugendtrainerin Ashley Ngoiri ist ihr größter Fan.
Right now I wanna be like her. I wanna become also a champion.
Ich will so sein wie sie. Ich will auch ein Champion werden für das kenianische Team. Auch für die Kinder, die ich trainiere, ist es toll, jemanden zu haben, zu dem sie aufschauen können. Genauso wie ich zu Alexandra aufschaue.
To Alexandra Ndolo.
We're a little bit further apart. And I want to touch Ashley and I'm thinking.
Alexandra Ndolo hatte einen kenianischen Vater, der früh starb. Sie hatte immer schon die deutsche und die kenianische Staatsbürgerschaft. Jetzt, gegen Ende ihrer Karriere, möchte sie ihre Popularität nutzen, um den Kenianern, dem im Land noch recht unbekannten Fechtsport, näher zu bringen. Sie ist es gewohnt, sich zwischen den Kulturen zu bewegen. Ihre deutsche Mutter ist gebürtige Polin. In Deutschland hat sie auch Rassismus erlebt. Der Sport sei ja nur ein Spiegel der Gesellschaft, sagt sie.
Und in Kenia ist die Situation jetzt so, lustigerweise in Deutschland werde ich ja als schwarze Frau gelesen. In Kenia, wenn ich sage, ich bin schwarz, da lacht mich jeder aus. Jeder sagt immer so, nee, du bist ein Mzungu, du bist eine Weiße.
In der olympischen Familie von Kenia ist sie angekommen. Die ganz großen Stars im Team sind aber noch die Leichtathleten. Am Rande eines Wettkampfes trifft sie eine von ihnen, Mary Moroa, die amtierende Weltmeisterin im 800-Meter-Lauf. Alexandra Ndolo hofft, dass sie den Fechtsport nun auch populärer machen kann.
Die Degenfechterin Alexandra Ndolo und ihre Ambitionen in Kenia. Und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.